Heute haben wir schon den zweiten Advent. Adventszeit geht bei uns 4 Wochen. Das ist so im Rahmen des Kirchenjahres. Aber natürlich ist die ganze Zeit um Advent, bis Jesus geboren ist, die ganze Erwartungszeit viel, viel länger gegangen. Israel hat über Jahrhunderte auf ihren Messias gewartet. Und auch, wenn wir jetzt in den Evangelien schauen, so fängt auch schon das Lukas-Evangelium schon früher an, als 4 Wochen vorher, wo die Ankündigung schon vom Johannes dem Täufer, mit dem leitet eigentlich der Lukas sein Evangelium ein. Und wir werden uns diesen Sonntag und übernächsten Sonntag auch mit dem Johannes beschäftigen, mit dem Geschehen um seine Geburt, er, der Vorläufer, der Ankündiger, der Wegbereiter für Jesus. Kennen Sie sicher die meisten, die Begebenheit, wo der Zacharias in den Tempel gegangen ist, er hat gerade Dienst gehabt, ist ins Allerheiligste gegangen und dort drin, oder ins Heiligtum, und dort drin ist ihm ein Engel begegnet und hat ihm das angekündigt, dass seine Frau wird einen Sohn bekommen. Er hat ihn gefragt, woran man das denn soll merken. Er war auch ein bisschen verwundert gewesen, weil seine Frau ist schon hochbetagt war und er selber auch. Und der Engel hat ihm dann geantwortet, dass er der Engel Gabriel ist und vor Gott steht und dass das sicher so wird sein. Und weil er das angezweifelt hat und offenbar ist die Frage sehr Zweiflung gewesen, die er gestellt hat, werde er verstummen, bis das eintrifft, dass sein Sohn dann auf die Welt wird kommen. Und als er dann den Tempel verlassen hat, war er nicht mehr in der Lage gewesen, sich mitzuteilen, verbal. Er ist also verstummt bis an den Tag. Und wir schauen jetzt miteinander die Begebenheit an, die dann von der Geburt von Johannes dem Täufer im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Ich lese ab Vers 57. Und wer eine Bibel hat, kann das gern mitverfolgen. Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte, und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am 8. Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden, und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkten seinen Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn, und die ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Gott handelt nicht im Verborgenen. Wenn Gott in die Welt eingreift und etwas tun will, dann tut er das nicht nur für eine kleine Gruppe von Verschworenen, sondern tut er das, dass es Verwundern entsteht in der ganzen Gegend. Dass man irgendwo merkt, jetzt ist da etwas passiert, das ist etwas ganz Besonderes. Wir sehen einmal die grosse Freude. Die Elisabeth hat in ihrem hohen Alter einen Sohn bekommen. Schon das ist mal nicht verborgen geblieben. Das war nämlich auch dazu mal nicht so gewöhnlich gewesen, dass eine betagte Frau noch ein Kind bekommt. Und Nachbarn und Verwandte, die das gehört haben, dass das passiert ist, haben sich gefreut mit ihr. Das ist für uns heute im 20. Jahrhundert auch verwunderlich. Ich glaube, unsere Freude wäre beschränkt, wenn eine ältere Frau noch ein Kind überkäme. Wir würden eher die Nase rümpfen und sagen, wie kann man auch noch in diesem Alter ein Kind bekommen? Man sagt ja heute schon, über 30 sollte eine Frau kein Kind mehr bekommen, weil es irgendwie Komplikationen geben kann, wobei Untersuchungen gesagt haben, dass das gar nicht stimmt und überhaupt nicht, gar nicht so haltbar ist. Aber mir hat er eher die Nase gerümpft heute. Was, in diesem Alter noch ein Kind? Das ist ja verrückt. Und wie wollen sie das machen? Das war kein Thema gewesen. Man hat sich gefreut, dass Elisabeth einen Sohn bekommen hat. In Israel haben wir anders gedacht über Nachkommen. Schließlich ist auch Sarah 90 geworden, bis sie ihren ersten Sohn, den Isaac, hat. Und wenn man nur denkt, was aus dem Sohn geworden ist, wäre Isaac nicht geboren, wäre das Volk Israel, so wie es jetzt ist und wie es gelebt hat, hätte nicht existiert. Bewusstsein, dass Nachkommen in den Vorfahren weiterleben, ist im Volk ganz stark verwurzelt gewesen. Kinder haben grundsätzlich als Gabe Gottes gulden. Und die Freude von den Nachbarn ist gross gewesen. Und sie haben gesagt, Gott hat grosses Erbarmen erwiesen an Elisabeth. Es ist etwas Wunderbares passiert. Sie hat ein Nachkommen bekommen. Und in dem Nachkommen lebt ihr Geschlecht weiter. Das ist vielleicht ein Gedankengut, das in uns, in unserer Kultur ein Stück weit verloren gegangen ist, dass in unserer Nachkommenschaft wir weiterleben. Das ist ganz tief im Denken hinein. Und so haben sie sich gefreut. Am 8. Tag sind die Nachbarn und Verwandten gekommen, um an der Beschneidung von dem Kindli beizuwohnen. Die Beschneidung von der Vorhaut gehört zum Leben der Juden bis zum heutigen Tag. Auch heute noch werden jüdische Buben am 8. Tag beschnitten. Das war ein Zeichen, ein Bundeszeichen, das Gott seinem Volk verordnet hat, um daran zu denken, dass Gott mit dem Volk Israel, mit dem Abraham, einen Bund gemacht hat. Und immer sollte jetzt Israel an den Bund denken und die Beschneidung sollte sie immer wieder daran erinnern, dass sie das Bundesvolk Gottes sind. Aber die Geschichte von Israel hat gezeigt, dass der Bund und die Erinnerung von dem Zeichen nicht dazu beigetragen hat, dass sie daran gedacht haben, dass sie das Bundesvolk sind. Und schon der Mose hat dem Volk müssen sagen, sie sollen ihre Herzen beschneiden und hinfort nicht mehr halsstarrig sein. Nämlich das Volk hat die Beschneidung durchgeführt, aber ihr Herz war halsstarrig, nicht gottesfürchtig. Sie haben sich mit anderen beschäftigt. Anders war ihnen wichtiger gewesen. Und der Paulus erklärt den Juden in Rom, die Beschneidung nützt euch nur, wenn ihr das Gesetz befolgt. Wenn ihr es übertretet, steht ihr in Wahrheit den Unbeschnittenen gleich. Also die Beschneidung nützt nur etwas, wenn ihr das Gesetz auch befolgt. Wenn ihr das nicht befolgt, dann ist das gleich, wie wenn ihr unbeschnitten wärt, also nicht Bundesvolk. Die äußere Beschneidung ist bereits im alten Bund hinfällig geworden, wenn sie nur eine traditionelle Handlung war, man hat sie gemacht, dass sie gemacht ist, und weil man sie macht und weil man zum Volk gehört, macht man es. Der Inhalt ist rausgenommen worden und man hat nur noch die Hülse praktiziert. Äußere Beschneidung hätte ein Zeichen sein von der inneren Hingabe zum Gott Israels. Die Beschneidung vom Herz, das Neue Testament in Aufgriff, die kennen wir auch heute noch. Sie findet aber nicht am 8. Tag statt, nach der Geburt, sondern dann, wenn wir uns Jesus zuwenden. Und so sagt, schreibt der Paulus der Römer, die wahren Juden sind die, die es innerlich sind. Und die wahre Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens, die nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes erfolgt, sondern durch den Geist Gottes. Juden in diesem Sinn suchen nicht den Beifall der Menschen, aber sie werden bei Gott Anerkennung finden. Bist du inwendig beschnitten an deinem Herz? Die Bibel sagt, durch den Glauben an Jesus, durch die Hingabe an Jesus, durch das, dass ich meine Sünden bekenne und glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, durch das wird mein Herz beschnitten, dann nimmt der Heilige Geist Wohnung in mir. Beschneidung ist uns auch etwas Fremdes, weil wir nicht praktizieren und nicht kennen aus unserem Hintergrund. Aber wir können es vielleicht so sagen, die meisten unter uns sind Christen geworden, wenigstens auf dem Papier, durch Säuglingstaufe. Und das praktizieren wir auch bei uns mit einer grossen Selbstverständlichkeit. Aber wenn du als Säugling getauft bist und in die Kirche gehst und konfirmiert bist und alles machst und in die Kirche heiratest, aber dein Herz weit weg ist vom Glauben an Jesus Christus, dann hat das alles überhaupt keine Bedeutung. Dann sind es einfach Traditionen, die du mitgelebt hast und durchgeführt. Dann hast du äußerlich den Anschein, Christ zu sein. Und im Herz bist es gar nicht. Im Herz geht etwas ganz anderes vor sich. Im Herz fragt man nicht, was gefällt Gott. Im Herz kann man sich nicht freuen über die Erlösung. Man halten sich einfach an der Tradition fest. Und man tut dann vielleicht den Gottesdienst besuchen, weil das auch dazu gehört, aber nicht, weil meinem Herz etwas gegangen ist. Und so habe ich gestern den Ausspruch gehört von einem älteren Mann, der schon pensioniert ist. Der hat gesagt, wenn man das tut, dann verhilft das, dass man auf dem Himmelsleiter vielleicht auch noch einen Tritt höher kommt. Das sind nicht beschnittene Herzen, sondern es ist der Versuch, über eine Tradition etwas überzukommen, wo man nicht kann so überkommen kann. Bist du beschnitten am Herz? Bist du ein Christ, der den Namen trägt, Christ sein? Aber innen in dir ist nichts mit Christus. Kannst du gar nichts anfangen? Mit dem, wo in die Welt gekommen ist, wo am Kreuz gestorben ist. Und wenn das so ist, dann lade dich Jesus heute Morgen ein. Dass du den Weg von der Tradition verlässt, dass du auf dem Papier ein Christ bist. Er lädt dich ein, dass du im Herzen Christ wirst. Dass dein Leben ganz neu wird. Und das verändert dann auch. Das verändert nicht nur Moral, das heisst nicht nur nachher heisst, du musst das und das und das und das machen. Wenn Gott Wohnung nimmt in einem Mensch, dann bedeutet das, ich will das machen. Ich will mit Gott leben. Gott verändert uns. Und wenn das noch nicht passiert ist, bei dir, dann lass dich Jesus ein. Komm zu mir, sagt er, leg deine Lasten ab bei mir und ich will dir neues Leben geben. Und ich tue gerne da helfen und zeigen, wie man diesen Schritt machen kann. Ist eigentlich ganz unkompliziert und einfach. Aber das Herz ist wichtig. Die Aufrichtigkeit. Jetzt mit dieser Beschneidung ist auch verbunden worden, dass man dem Kind einen Namen gibt. Vielleicht kommt es daher, weil im Zusammenhang mit der Beschneidung, wo Gott das angeordnet hat, Gott dem Abraham den Namen geändert hat, von Abraham zu Abraham. Vielleicht haben wir darum auch die Namensgebung mit dieser Beschneidung verbunden. Jedenfalls war es üblich gewesen, bei dieser Beschneidung den Namen zu bestimmen. Und das sehen wir auch bei Jesus, denn es heisst, und als die Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus. Also auch Jesus hat im Zusammenhang mit der Beschneidung, hat man ihm den Namen gegeben. Nun werden die Verwandten und Nachbarn aktiv. Das wissen wir manchmal so, wenn man eingebunden ist in Familienkreis, da gibt es in bestimmten Situationen, gerade wenn es um Traditionen geht, da werden die Familien enorm aktiv. Da wissen alle, wie es läuft und wie es muss gehen. Und alle reden auch ein bisschen mit. Und so auch die Verwandten und Nachbarn, die haben sofort gewusst, wie das Kind muss heissen. Das muss natürlich Zacharias heissen, das ist völlig klar. Und Elisabeth wehrt sich und sagt, nein, es muss nicht Zacharias heissen, sondern Johannes. Soll der Bub heissen. Und das hat natürlich niemand können verstehen. Warum soll der Bub Johannes heissen, wenn es in der Verwandtschaft von Zacharias kein Johannes gibt? Der Bub hat doch Zacharias zu heissen. Oder wenigstens einen Namen, der so in seiner Ahnenreihe ist. Und so wird der Zacharias angewunken und man fragt ihn, wie heisst denn das Kind? Und der Zacharias nimmt die Tafel und schreibt drauf, Johannes ist sein Name. Und Zacharias bezeugt damit, im Unterschied zu den anderen, die ihn gefragt haben, wie er ihn nennen soll, dass sein Name von dem Kind Johannes ist. Denn sein Name Johannes ist doch sie, bevor er empfangen worden ist, wie Gott ihm das gesagt hat. Das Kind ist mit dem Namen Johannes in die Welt gekommen. Er ist eben der Johannes und so soll er heißen. So haben Nachbarn das zwar nicht können verstehen, sie haben sich wirklich gewundert, haben sich wahrscheinlich auch gegenseitig angeschaut und gefunden, es ist also wirklich etwas absolut Eigenartiges, wie kann man auch, weil das keinerweise der Gepflogenheiten von selber der Zeit entsprochen hat. Aber Gott setzt dadurch ein deutliches Zeichen. Er lässt Menschen aufhorchen. Denn am Johannes soll deutlich werden, dass er ein Mann ist, der von Gott gesendet ist und auch sein Name und seine Berufung von Gott kommt und nicht von seinem Elternhaus. Und wir sehen, wie Gott da einmal mehr menschliche Gepflogenheiten und mögen sie noch so gut und schön sein, übergeht und missachten kann. Seine Ordnungen, die er setzt, befolgt Gott sehr genau. Aber menschliche Ordnungen und Traditionen kann er übergehen und missachten und dadurch macht er oft aufs Besondere aufmerksam. Gottes Ordnung muss bestehen bleiben, aber menschliche Ordnungen können geändert werden und müssen manchmal geändert werden. Und so ist das auch bei uns. Wir haben gesehen, auch wenn wir das Leben von Jesus verfolgen, dass Jesus viele Regeln durchbrochen hat, die die Juden hatten, aber er hat nie eine Ordnung Gottes durchbrochen. Aber immer menschliche Ordnungen, wo Menschen sich auferlegt haben, die für sie einfach dazugehört haben und die manchmal schon so weit gewesen sind, dass man die Rechtgläubigkeit mit dem verbunden hat. Also man kann es vielleicht einfach sagen, wenn ich jetzt heute Morgen geschaut hätte, dass die Kanzel wegkommt und ich hätte ein Tischchen da angestellt und ein Mikrofon in die Hand genommen und predigt, was wäre passiert? Was wäre in unseren Köpfen abgelaufen? Wenn die Kanzel wegkommt, wo man seit Jahren darüber predigt, und man das fast verbindet, die Wichtigkeit von dieser Kanzel auf das Mal, merke ich mir gar nicht, wie unser Glaube sich mit solchen Ordnungen verbindet und auf das Mal gehört das dazu. Und es ist für uns schmerzlich, wenn auf das Mal eine Änderung kommt. Oder es gibt Traditionen, die mir durchführt, die ich gut und richtig finde, wo ich jetzt auch nicht würde sagen, das Beispiel, das ich jetzt bringe, als nächstes, das würde ich nicht mit dem sagen, ich bin dran, das abzuschaffen. In einem Jahr machen wir das nicht mehr. Das können wir noch 50 Jahre machen, da bin ich einverstanden. Aber nehmen wir mal das, was wir praktizieren als Kindersegnung. Was wir da machen in der Gemeinde. Ich finde das schön und es ist in Ordnung. Es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber es ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand findet, ich will das nicht so machen. Weil wir finden in der Bibel keine Ordnung, die uns anweist, dass wir in dem Rahmen und in der Form, wie wir das praktizieren bei uns, man das unbedingt machen muss. Und wenn man das nicht so macht, dass man irgendwie gegen ein Gebot Gottes verstoßen hat. Das finden wir als Lehre in der Schrift nicht. Und wir praktizieren es doch. Und das dürfen wir praktizieren. Auch durch das, dass wir das machen, verstoßen wir nicht gegen Gottes Ordnung. Wir machen nichts Falsches. Und es gibt einige so Sachen, die wir praktizieren, die uns selbstverständlich sind. Und wo wir durch das, dass wir es immer praktiziert, den Eindruck haben, das ist so eng damit verbunden, das will Gott unbedingt. Und wenn wir dann eine Gemeinde antreffen, die das anders macht, mit den Kindern sagen, wir den Eindruck haben, die stehen nicht richtig im Glauben. Oder? Dabei lassen wir uns von einer Tradition leiten. Vielleicht fand ich das Beispiel gerade genau, weil ich eine andere Prägung habe von einer anderen Gemeinde. Wir haben unsere Kinder nicht in dem Rahmen gesegnet, wie wir das bei unserer Gemeinde machen. Wir haben nicht in dem Sinne Kinder gesegnet bei unseren Kindern. Bei uns in der Gemeinde ist das so gehandhabt worden, dass man ab und zu im Gottesdienst die Familie mit den Kindern führen genommen hat und dann hat man für Kind und Familie betet um den Segen Gottes. Das hat man halt dort so gemacht. Aber die Gemeinde hat Jesus lieb gehabt und hat keinen falschen Glauben verkündet. Und so hat Gott all in seiner ganzen Geschichte, sehen wir immer wieder, dass er menschliche Ordnungen durchbrochen hat. Dass er zum Beispiel nicht den Ältesten genommen hat, sondern den Jüngsten. Und der Jüngste, der hat dann die Leitung übernommen. Was auch nicht normal war in dem Sinn. Gott hat oft menschliche Ordnungen einfach durchbrochen, um aufs Besondere aufmerksam zu machen. Möge Gott uns den Blick schärfen für seine Ordnungen, dass wir die wirklich halten. Und für menschliche Ordnungen, dass wir das unterscheiden können, was menschliche Ordnung ist und was Gottes Ordnung ist. Und dass wir unseren Glauben und das, was wir machen, mit den richtigen Sachen verbinden und richtig einordnen. Und sonst, wenn wir das nicht machen, können wir in einer heillosen Gesetzlichkeit, wo wir uns verstricken und auch verstreiten. In dem Augenblick, wo der Zacharias den Namen von Johannes schreibt, wird sein Mund auftun und er kann wieder reden. Und jetzt ist auch schön zu sehen, dass der Zacharias nicht anfängt zu klagen. Oh, was hat mir der Herr für eine Last auferlegt? So lange habe ich stumm sein und endlich kann ich jetzt wieder reden und es ist einfach unmöglich, dass er mir so eine Last auferlegt. Ich habe ja nur eine Frage gestellt. Er hat sich nicht aufgelehnt gegen Gott. Er war ein demütiger Mann gewesen. Solche Gedanken haben ihn nicht beschäftigt. Was ihm über die Lippen gekommen ist, als sein Mund aufgegangen ist, ist Lob Gottes. Keine Anklage, keine Wehleidigkeit, kein um sich herumdrehen von Selbstmitleid, was bin ich für ein Armer gewesen, dass ich das durchmachen musste. Sondern er lobt Gott, was er da hat in seinem Leben. Er hat eine Vorstellung von der Heiligkeit Gottes, Barmherzigkeit und Liebe. Wir sind auch immer wieder die Frage gestellt, können wir Gott von ganzem Herzen loben? Auch wenn Gott in unserem Leben mal eine Erziehungsmassnahme greift und einmal das Leben anders läuft oder mal einen längeren Weg muss gegangen werden. Ich hatte in meinem Leben auch längere Wege gehabt, wo ich gemerkt habe, so jetzt hat mir Gott etwas gezeigt. Jetzt hat er mich etwas gelehrt. Und was er mich jetzt gelehrt hat, das hat mich dann mindestens, in dem Fall, wo ich jetzt daran denke, mindestens ein halbes Jahr gebraucht. Mehr Zeit. Und mehr Investitionen. Aber mir ist in dem Moment, wo das schief gelaufen ist, sofort klar gewesen, Gott hat mich jetzt gerade etwas gelehrt. Und ich bin froh gewesen, dass er mir das gelehrt hat. Ich bin ihm dankbar gewesen. Ich habe sofort gewusst, was gelaufen ist. geht nicht immer gerade so. Aber es ist doch wichtig, dass wir uns auch fragen, wenn das Leben, Gott ist nicht da, um unser Leben immer abzurunden. Sondern Gott will uns erziehen. Er will uns reifen lassen. Und in diesem Reifeprozess, es gibt keinen Reifeprozess, schmerzlosen Reifeprozess. Das sehen wir schon bei den Kindern, wenn sie wachsen, auf einmal tun sie in den Ellbogen weh oder weiss ich was, sagen sie da, dann sagen wir, ja, aber ist wahrscheinlich wieder am Wachsen. Hat immer irgendwie mit Schmerzen. Und wenn uns Gott erzieht, kann das durchaus sein, dass ein Weg, den wir kürzen hätten wollen, auf einmal länger geht. Und dass etwas ganz anders läuft, als wir denken. Aber dass wir in dieser Schule bleiben, so wie der Zacharias, der am Schluss Gott lobt, wie er auf der Vorstellung hat. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein, sagt der David in einem Psalm. Sind wir bereit dazu, das auch wirklich zu sehen, dass wir in der Schule Gottes sind und dass wir unser Ziel lassen? Oder sehen wir in Gott immer den, der uns den Weg muss völlig ebnen? Und wenn mal etwas im Weg kommt, wir sofort sagen, ja Gott, wie kannst du auch und du hast doch gesagt und jetzt, warum muss ich das durchmachen? Sondern, dass ich das auch nehme als etwas, wo ich kann sehen, Gott könnte mir vielleicht etwas sagen und mich vielleicht einen Schritt weiterführen in meiner persönlichen Reife, dass ich umso fruchtbarer wird für ihn. Das Ereignis hat alle verschreckt, wo das gehört haben. Im ganzen Gebirge Judäa hat man die Geschichte noch einmal weiterverzählt. Es ist eben nicht verborgen geblieben. Es ist nicht im Geheimen passiert, nur unter den Eingeweihten. Überall hat man das erzählt. Die Geschichte war so besonders gewesen, dass sich jeder, der das gehört hat, hat sich das zu Herzen genommen und untereinander hat man sich gegenseitig überall gesagt, hey, du, was wird echt aus dem Kind? Das ist ja verrückt, was da gegangen ist. Stell dir mal vor, wie das gegangen ist. Das muss, irgendwie muss etwas Besonderes sein mit dem Kind. Es ist einfach klar gewesen, da ist die Hand vom Herrn am Werk. Die Juden haben genau gewusst, dass das Geschehen nicht ohne Vorbild passiert ist. In ähnlicher Weise kennen sie es aus der Richterzeit vom Simson, der auch von der Mutter gekommen ist, die unfruchtbar ist. Oder vom Samuel, vom grossen Richter, wo die Mutter auch unfruchtbar war, auf einmal ein Kind überkommt. Es hat Vorbilder schon gehabt. Und sie haben gewusst, da ist die Hand Gottes am Werk. Und aufgrund von solchen Vorbildern haben sie das auch einordnen können. Und die Frage hat sie einfach umgetrieben, was wird mit dem Kind werden. Und dadurch hat Gott erreicht, dass seine Boten in der ganzen Gegend, wo sie gewirkt haben, bereits Jahre vorher beglaubigt worden ist. Die Augen von der ganzen Gegend waren auf dem Kind. Weil sie wollten wissen, was mit dem passieren wird. Obwohl sie vermutlich noch fast 25 bis 30 Jahre haben müssen warten, bis denn das tatsächlich passiert ist. Bis man tatsächlich gesehen hat, was aus dem Kind werden wird. Wunderbar, wie Gott das alles vorbereitet hat. Und alles bereitet hat, dass Menschen wach sind, wenn sein Evangelium verkündet wird. Und wenn der Ruf von der Buß von Johannes ausgeht in Israel, dass Menschen schon im Hintergrund wissen, jawohl, mit dem Mann haben wir schon von Anfang an gewusst, ist etwas Besonderes. Und somit hat Gott schon im Vorfeld alles vorbereitet und hat auch der Verkündigung von Johannes grosse Autorität gegeben. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott heute und in Zukunft nicht völlig anders wird handeln. Er handelt nicht im Verborgenen, nur für eine kleine, eingeweihte Schar, vor allem dort, wo es um den Heilsplan geht, um die Rettung. Er wird so handeln, dass wir erkennen können, dass seine Hand am Werk ist. Und ein Grundsatz, den der Amos weitergibt, seid Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Gott tut nichts, ohne dass er es offenbart. Und Gott hat seinen Ratschluss jetzt offenbart, wir haben ihn da. Wir haben seinen Ratschluss offenbart. Es ist vor der ganzen Welt offenbart. Und Gott wird nichts tun, ohne dass es schon mal kundtun hat. Und so hat er auch uns kundtun, was mal kommen wird. Und er hat uns auch kundtun, was er da hat, dass wir gerettet werden können. Gott wird verstanden werden von uns Menschen und er handelt nicht heimlich. Und so sollen wir auch mit dieser Botschaft nicht heimlich umgehen. Eben nicht so, dass ein Arbeitskollege von mir nach 5 Jahren noch nicht weiss, dass ich Christ bin. Oder dass mit mir irgendetwas in dieser Richtung ist. So dass das irgendwo sichtbar wird. Und es kann eigentlich ganz einfach sichtbar werden. Wir müssen das manchmal gar nicht so kompliziert machen. Wir müssen nur eins, wir müssen lernen, transparent sein mit unserem Leben. Wenn ich mit einem Arbeitskollegen darüber rede, was ich am Sonntag gemacht habe, dass ich nicht nur erzähle, was ich am Sonntagnachmittag gemacht habe, sondern dass ich auch erzähle, was ich am Sonntagmorgen gemacht habe. Ich war im Gottesdienst. Das ist mir halt wichtig. Und schon weiss der, ja, mit dem ist irgendetwas da, der geht in den Gottesdienst, der ist so jung oder so alt und geht in den Gottesdienst. Das ist mir auch schon lange nicht mehr begegnet. Oder ich kann sagen, wenn man über Erziehung redet, Frauen untereinander, meine Nachbarinnen, wenn man mal ins Gespräch kommt und sagt, ja, das ist gar nicht so einfach, warum nicht einfach mal sagen, ja, ich tue das immer wieder im Gebet auch Gott sagen, das treibt mich um und ich habe schon viel Hilfe erfahren. Dass wir nicht zurückhalten mit dem, was wir erleben, die anderen Menschen halten auch nicht zurück, wenn sie gehen, Hand lesen oder wenn sie weiss ich was für Praktiken anwenden. Am Radio wird erzählt über esoterische Praktiken, weiss ich, was man alles machen kann. Wir müssen nicht zurückhalten. Und wir müssen gar nicht immer den Leuten gerade das erste Mal das ganze Evangelium erklären, aber wir müssen lernen, transparent sein in dem, was wir leben und mit der grössten Selbstverständlichkeit Transparenz machen, was Gott in unserem Leben bedeutet. Und was wir machen. Oder dass ich am Dienstag an die Bibelstunde gehe. Was, du gehst in die Bibelstunde? Ja, sicher, du nicht. Und so weiter. Und so kann es auf einmal vertieftere Gespräche geben über den Glauben, ohne dass sich der andere gerade angegriffen fühlt. Ich will jetzt ihm etwas über ihn hineindrücken, aber dass der andere merkt, der lebt in einer Welt, die ich noch nicht kenne. Das Evangelium ist nicht da, um verborgen in einem Zirkel umgedreht zu werden, sondern das Evangelium ist da, um an die Öffentlichkeit zu gehen. Und wir sind da, die Zeugen. Und wenn Gott das nicht im Verborgenen gemacht hat, so sollen wir das auch nicht im Verborgenen machen. Gott hat seine Botschaft beglaubigt in der ganzen Gegend, wo Johannes nachher gewirkt hat. Und damit zeigt uns der Lukas, wie wunderbar und einzigartig alles gemacht ist. Denn er schreibt die Ziele an einen Mann namens Theophilus und er sagt, bevor er das auch beschreibt, mit der Geschichte auch vom Johannes, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Also, er tut dem Theophilus sagen, schau, das ist alles geschehen. Und das siehst du jetzt, das ist in der Geschichte passiert, greifbar. Du kannst die Leute noch fragen und dass du siehst, was du glaubst, das ist fest gegründet in einer Geschichte. Das ist nicht eine Erfindung, wo irgendjemand mal eine gute Idee gehabt hat für eine religiöse Geschichte, sondern das ist geschehen in der Zeit, in dieser Welt. Und das, was du glaubst, hat ein festes Fundament. Wenn wir all diese Sachen, die Begebenheiten um die Geburt von Jesus, die Geburt von Johannes, wie das sich alles angebahnt hat und vorbereitet war, dann haben wir alle Grund, uns zu freuen, dass unser Glaube auf einem festen Grund steht und dass unser Glaube nicht eine geheime Wissenschaft ist, nur für Eingeweihte, sondern dass es Gott so gemacht hat, dass es nicht im Verborgenen ist, sondern öffentlich. Und so sollen auch wir das Evangelium öffentlich verkünden und öffentlich auch unser Leben als Christen transparent werden lassen. Dass Menschen uns nachfragen können und dass wir dann sagen können, wo unser Grund von der Hoffnung und von der Freude und von der Geborgenheit und vom Frieden ist, wo wir in Jesus Christus haben. Amen. Vater, ich will dir danken, dass du Schöpfer vom Himmel und von der Erde bist und dass du nicht im Verborgenen gehandelt hast. Nicht einfach nur für eine kleine Schar, sondern du hast es deinem Volk offenbart. Und die Botschaft ist nachher über dein Volk rausgegangen und ist zu uns gekommen. Und darum können wir dich kennen und können wir gerettet sein. Und wir wollen auch das, was du uns anvertraut hast, das, was wir haben dürfen erkennen und verstehen, auch nicht einfach geheim halten. Sondern wir wollen lernen, transparent zu sein. Wir wollen lernen, auch den anderen Menschen Anhaltspunkte zu geben, dass sie uns zurückfragen können. Und dass sie sehen können, dass es Menschen gibt, die dir vertrauen. Und dass sie das ganz praktisch in unserem Leben können ablesen können. Und dass sie so gewundrig werden können und so noch manches dürfen zu dir kommen und gerettet werden. Hilf uns, gerade auch in dieser Adventszeit, die richtigen Worte zu haben, wo gerade das wieder ein Thema ist, deine Geburt. Und dass es uns auch gelingt, unter der Leitung von deinem Heiligen Geist, Menschen Gedanken weiterzugeben, die sie tiefer ins Nachdenken bringen und ins Suchen. Möchtest du durch deinen Geist mächtig wirken, auch in unserer Nachbarschaft, mit den Kontakten in der Verwandtschaft, wo uns oft gar nicht so leicht fallen, wir oft gar nicht so recht wissen, wie wir es machen sollen, aber leite uns durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir. Amen.